Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die jetzt das Arbeiten anfängt. So kann man es, glaube ich, sagen. Und wenn das heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das heute hier alleine, weil ich bin in China. Die Kollegen sind in Deutschland. Das geht sich zeitlich immer nicht so ganz aus. Eigentlich wollten wir am Sonntag aufnehmen, aber da war mein Hals und meine Stimme angeschlagen und dann haben wir es nicht geschafft. Deswegen sitze ich jetzt alleine vor meinem Rechner und nöle euch die Ohren voll, wie toll oder wie nicht toll das doch alles ist. Das müssen wir uns erstmal anschauen. Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen über John Eric Sullivan gesprochen. Tobias hat auch schon seine Input gegeben zu unserem neuen Head Coach. Und dementsprechend, ja, Hafley, ich glaube, jeder, der sich mit den Dolphins beschäftigt hat in den letzten Wochen, für den war das keine Überraschung. Er war der Spitzenreiter bei den Wettanbietern für den Dolphins-Job. Also, ja, das sollte jeder, der irgendwie was mit den Dolphins nur im Entferntesten in den letzten Monaten zu tun hat, sollte das nicht überrascht haben. Und dementsprechend, ja, er kommt nämlich auch aus Green Bay. Das hat Tobias euch alles erzählt. Und danach gab es jetzt aber die Pressekonferenz von beiden. Und da gibt es auch so ein paar Insights, die eigentlich wirklich super spannend sind. Und eine Sache, ich möchte jetzt einfach mal auch so ein bisschen auf die Historie der Dolphins eingehen. Und zwar in der Historie der letzten Coaches. Die Dolphins haben sich Adam Gase damals ins Haus geholt. Das war, ja, eine interessante Erfahrung. Ich glaube, Adam Gase war einfach überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und dementsprechend ist das passiert, was kommen musste. Und das war nicht gut. Und da hat vieles nicht gestimmt. Da möchte ich gar nicht jetzt drauf eingehen. Sondern die Dolphins haben und mit ihrem Coach Brian Flores eine klare Wegrichtung vorgegeben. Und diese klare Wegelung war, es ist ein Tough Coach, ja, also da beißt man sich die Zähne dran aus, da geht's lang und es gibt keinen anderen Weg und das wurde von vielen auch so beschrieben. Von Brian Flores sind die Dolphins zu Mike McDaniel gegangen, wo keine Disziplin geherrscht hat, wenn man sich das so angehört hat. Ja, also Spieler kamen spät zu Meetings, manche kamen gar nicht und es hat auch keinen gejuckt. Ne? Also die Disziplin war nicht da. Und das ist ein großes, großes Problem, wenn man ein so großes Team coacht. Und beide hatten aber eines gemeinsam. Beides sind geniale Koordinatoren. Mike McDaniel, ein geniales Offensive Mastermind, ebenso wie es Brian Flores auf der anderen Seite ist. Und das ist das, wo die Dolphins nachgegangen sind. Die Dolphins haben Mike Tannenbaum auf General Manager gehabt und dann hatten sie Chris Greer. Das sind alles Leute, die die Dolphins schon lange kannten, die auch gerade Mike Tannenbaum im Business viel dann auch mit unserem Owner Stephen Ross zu tun hatten. Also da gab es durchaus so ein paar Überschneidungen. Und sowohl beim General Manager, den man jetzt erstmals außerhalb von Miami geholt hat, das habe ich ja mehrfach auch betont, und jetzt einen Coach auch holt, der nicht dieser Mastermind ist im Playcalling. Also die Defenses waren gut, aber das war es dann auch. Ja, also es waren nicht überragend Defenses, es waren gute Defenses. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und die Dolphins machen gerade was Neues. Und ich habe eine Bitte und lasst euch bitte von diesen ganzen Sachen auf Social Media und so nicht anstecken. Ich werde auch schon zu so einem Opa, der Social Media. Ich gehe durch die Kommentare manchmal durch und frage mich, was los mit den Leuten ist. Und da ist so viel Negatives einfach bei, wo die Leute haben noch nicht mal angefangen, die haben noch nicht mal ihren Vertrag unterschrieben. Da ist das schon schlecht, da ist das schon scheiße. Die haben mir so, warum tun wir das? Warum tun wir das? Ich weiß, dass ihr da nicht so seid. Ihr stellt Fragen, ihr seid neugierig und Da gehe ich diese Folge auch drauf ein. Wir haben ja über Instagram ein paar Fragen reinbekommen. Danke erstmal dafür. Waren gar nicht so wenige. Und ja, also lasst euch davon bitte nicht beeinflussen. Lasst die Leute erstmal anfangen zu arbeiten. Und gerade für die Dolphins ist das was unglaublich Neues. Und viele sind auch skeptisch, was auch richtig ist, weil es ist was Neues. Ich bin so excited wegen einen den Sachen, die auf den Pressekonferenzen erzählt wurden, weil auch das ist was, was so bei den Dolphins noch nicht stattgefunden hat, in dem Wortlaut und in der Tonalität. Und auch möchte ich sagen, dass es so unaufgeregt wirkt. Bei dem Gase ist Mastermind, ja? Bei Flores der harte Hund und jetzt der Patriots Way und der Erfolg und Und dann kam Mike McDaniel, der mega coole Dude und der Vibe war da. Ich glaube, es gibt viele Leute, die Mike McDaniel noch sehr, sehr mögen und ich gehöre auch dazu. Es hat halt nicht in dem Maße funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen, um langfristig erfolgreich zu sein. Anscheinend. Das lag auch daran, weil man vielleicht zu lange an Chris Greer festgehalten hat. Das ist einfach ein sehr, sehr komplexes Thema, so Personalgeschichten. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, das lassen wir einfach hinter uns und wir gucken in die Zukunft und haben jetzt etwas, was total unaufgeregt ist, weil es ist nicht exciting, es ist nicht das Splashy, es fühlt sich sehr, sehr ruhig an, sehr, sehr strukturiert. Und das ist was ich mag das. Weil diese Franchise immer, es gab immer, oh hier und guck mal da und das liegt auch an Miami, weil Miami, guck mal hier, guck mal da. Es ist einfach so, so schön, einfach mal ein bisschen Ruhe zu haben und ich lasse mir das von auch keinem kaputt machen. Jeder darf skeptisch sein und jeder darf Sachen hinterfragen und vielleicht sitze ich in drei Jahren nicht mehr hier in diesem Apartment, aber vielleicht sitzen wir in 3 Jahren dann und reden über den 4. Coach, seitdem wir diesen Podcast machen. Was auch ein bisschen verrückt. Aber es ist wirklich so, dass man die Leute ja erstmal arbeiten lassen sollte, denke ich. Und ich möchte jetzt auf die einzelnen Sachen aus der Pressekonferenz einmal eingehen, was das auch so ein bisschen darstellt. Und ich fange einfach mit John Eric Sullivan an. Und das ist ein, ich lese das aus Englisch erstmal vor, damit ich auch nicht durcheinander komme. Aber auch damit ihr dieses Original gehört habt und dann ordne ich das auf Deutsch ein. Nur falls, also damit ihr auch die Originalworte gehört habt und nicht, der Rico hat das jetzt so, vielleicht ist das ja gar nicht so. Also, das sind alles Zitate von der Dolphins Website. Ich habe das da einfach mal rauskopiert. Guckt euch die Pressekonferenz an, ist immer sehr, sehr interessant. Und ich würde tatsächlich auf eine Frage eingehen. Und zwar, ob die Dolphins oder ob unser Head Coach und unser General Manager den gleichen Friseur haben. Ja, ich weiß nicht. Also mir ist das erst gar nicht so aufgefallen. Mir ist das erst aufgefallen, als bei Downside Talk mehr darüber gesprochen wurde. Ich so, ja, stimmt. Irgendwie sehen die sich schon ziemlich ähnlich. Und unser Assistant General Manager, der sieht ja auch gar nicht so unterschiedlich aus. Bei unserem Special Teams Coach, über den ich auch noch kurz sprechen werde in der Folge. Da ist keine Verwechslungsgefahr und über unseren neuen OC auch nicht, aber es ist schon ziemlich witzig. Ja. Es ist wirklich schon ein bisschen witzig, aber jetzt gehen wir wirklich in die PK rein. Ich habe bei beiden 3 Sachen mir rausgeschrieben und das sind auch etwas längere Absätze zum Teil, aber hey, bleibt bei mir, ich bleib auch bei euch. Also, das Erste, was John Eric Sullivan unter anderem gesagt hat, ist: We're going one way and it's going to be the hard way. And if you're not part of it, if you don't want to be part of it, it doesn't make you a bad human being, but you're going to have to get off the train. It's going to be an uncomfortable environment for you, and Jeff Hafley is not afraid to be uncomfortable when it comes to work ethic. Und das ist was die Dolphins vermisst haben. Es ist, manche sagen, oh, das klingt jetzt aber schon sehr nach Brian Flores. Ja, es klingt sehr strukturiert für mich. Es ist so, das ist der Weg. Das ist der Weg, den diese Franchise jetzt geht. Und entweder bist du Teil davon oder du möchtest das eben nicht. Aber wenn du das nicht möchtest, dann ist das auch vollkommen okay. Dann ist aber bei den Miami Dolphins eben kein Platz für dich. Wenn ich das jetzt retrospektiv betrachte, für Tyreek Hill wäre bei diesen Miami Dolphins kein Platz gewesen. Ich finde das gut, weil ich aus den privaten Gründen des Tyreek Hills Probleme mit ihm habe, mit dieser Person Tyreek Hill. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es setzt den Ton. Es zeigt, hey, wir machen es den harten Weg. Wir nehmen keine Shortcuts. Das bedeutet auch, wir werden wahrscheinlich keine großen flashy Trades haben. Auch wenn die Packers jetzt in der vergangenen Offseason Micah Parsons geholt haben, aber für den Preis hätte jeder den geholt. Und man muss da auch sagen, ansonsten sind die Packers jetzt nicht dafür bekannt, viel und verrückt zu traden. Und das ist einfach die Identität und das kommt auch so ein bisschen nach Miami. Also ich glaube, wir können jetzt nicht viel erwarten, dass da mega krasse Trades kommen oder so. Ich meine, ein Trade, die Packers und Dolphins gemacht haben, war damals für Jordan Love, wo die Packers hoch sind, die Dolphins runter. Wir haben Austin Jackson, also der ist auch noch bei uns, also gar nicht so verkehrt. Aber das ist eindeutig, setzt das eine Baseline. Ja, wir haben, das ist die Einstellung auf der Arbeit und wenn du diese Einstellung nicht teilst, dann kannst du nicht Teil der Miami Dolphins sein. Und das ist jetzt viel Gerede. Da müssen Taten folgen. Das ist ganz klar. Also wenn wir dann jetzt in der Offseason oder während der Saison Berichte hören, wie es bei Mike McDaniel war, naja, dass Spieler zu spät kommen und da wird nichts passieren, dann muss man sagen, oh, dann ist all das, was sie gesagt haben, für die Katz. Ich glaube zwar nicht, dass das passieren wird, aber das möchte ich einfach der Faire halber auch sagen hier, weil man kann, erstmal, ich nehme das alles für voll, was die sagen, aber es müssen auch Taten folgen, weil wenn keine Taten folgen, sind das leere Worte. Und leere Worte haben wir in der heutigen Zeit in gewissen Bereichen genug. Dementsprechend, das ist schon mal eine Einstellung, die mir gefällt, weil sie, es macht nicht nur der Franchise, es macht es ja auch den Spielern einfach. Passt das zu mir? Passt das nicht zu mir? Es gibt Leute, die finden das geil, es gibt Leute, die finden das nicht cool. Und dementsprechend bekommt man direkt ein gutes Gefühl, passt das oder passt das nicht. Das macht das Leben in vielen Bereichen einfacher. Ja, also das erstmal finde ich gut. Dann, the culture of competition, hard work, resilience and love for each other will bounce off the walls of this place, day in and day out, to where you can't deny what we're about. Das klingt fast wie ein bisschen wie so ein schöner Reim, aber es zeigt halt auch einfach, also ich würde das fast so Band of Brothers, ohne, die Dolphins werden kein, oh, unsere Firma ist wie eine Familie, das ist halt für mich so eine Todes-Red Flag, nein, aber Competition, also es wird Competition reinkommen, auch für Tour, wenn Tour spielen sollte, auch da gibt es nur eine Frage zu, da komme ich dann drauf, aber es gibt Competition, egal wer es ist, es wird Competition geben. Hard Work, das ist genau das, was am Anfang angesprochen wurde. Resilience, also auch wenn es mal nicht so gut läuft, wir weitermachen. Irgendwann kommt schon der Erfolg. Oder zumindest kommt man weiter. Das passiert. Und natürlich, also Love for each other, es ist einfach auch, es ist jetzt nicht so, dass jeder da, sondern es ist auch ein Miteinander. Und das ist auch wichtig. Und das ist auch im Prinzip genau das, was Sullivan da denke ich, oder so zu äußern versucht oder so äußert, eben dass das, was die Dolphins dort versuchen aufzubauen, auch ein Miteinander wird und nicht irgendwelche Grüppchenbildung und so, sondern dass man versucht, wirklich ein Team zu bauen. Und dann das letzte Zitat, we build this from the inside out. I think you have to make sure that your line of scrimmage on both sides of the ball is big, tough, resilient and that there's depth so that you can survive the, it's a violent game, there's going to be injuries, that you can survive the injuries. Ja, ich glaube, das beschreibt sehr, sehr gut, was wir alle vermisst haben. Und zwar eine O-Line. Holy moly. Das ist ein Commitment und der erste Draft, die ersten zwei Tage, da haben wir viele Picks. Also ich sag mal, der erste Pick wird da bin ich sehr, sehr gespannt, weil das ist gleich so ein Ton, der gesetzt wird. Aber auch die Free Agency, welche Spieler kommen, können wir da uns überhaupt was leisten? Das wird auch noch eine Frage sein, die wir beantworten müssen. Weil egal, wie wir mit Tour umgehen, es wird uns Geld kosten. Wir bekommen da nichts raus, wenn wir ihn cutten. Das sollte dazu gesagt sein. Und ja, also man sieht, man will auch Tiefe im Kader aufbauen und nicht so, wie das bei den Dolphins in den letzten Jahren war. Wir haben halt viele Top 3, 4, 5 Topstars und danach wird es aber sehr, sehr dünn. Das ist so fundamental einfach anders und auch ich mag das. Solche Sachen, ich kann mich nicht daran erinnern, so etwas von Chris Greer in dieser Deutlichkeit gehört zu haben. Vielleicht ist das aber auch so, dass ich da, ihr könnt mir da gerne Zitate um die Ohren hauen. Ich kann mich nur immer noch an dieses Zitat erinnern, dass ja alle anderen sich mehr Sorgen um die O-Line machen als die Dolphins selber. Ich denke mir so, die anderen waren wohl alle richtig, weil, na, aus Gründen. Ja, also das sind Sachen, die zeigen, wer John Eric Sullivan ist, beziehungsweise welche Idee von Football und wie er ein Team aufbaut. Durch den Draft, dann von innen nach außen sozusagen, also von den Lions nach hinten weiter. Und das ist ja auch etwas, ich komme gleich auf die Timeline, bei den Fragen waren auch Fragen zur Timeline der Dolphins mit Rebuild, da komme ich gleich noch drauf zu, wie das denn jetzt aussehen kann und wie das auch mit Personen dann aussehen kann. Kommen wir zu Jeff Hafley. Und Jeff Hafley, der hat da eine wirklich, die Geschichte, das, ich finde das immer noch krass. Also der war ja bei der University of Albany als Defensive Back Coach. Und dann ist er, hat er gewechselt und ist nach zur University of Pittsburgh gegangen. Und hier fange ich jetzt an zu zitieren. Es ist kein Originalzitat. Ich lese euch den Absatz vor, damit ihr wisst, wo Zitat ist und wo einfach nur Beschreibung. Hafley left a job at the University of Albany in 2006 to take an assistant job at the University of Pittsburgh. He slept under his desk for 2 years, committing everything he had to the profession. It helped him develop a love for the grind. I wanted to have no regrets and I wanted to give everything that I had because I had sacrificed a lot, Hafley said. I really didn't go out. I didn't do anything but coach football. I missed family weddings, I missed friends, and I just said, I'm going to give everything I got for 2 years and I want to see where this takes me. And that's what it did. Und es gibt diesen, also erstmal diese Geschichte. Er hat für 2 Jahre in seinem Büro bei der University of Pittsburgh geschlafen. Er hat eigentlich nichts anderes gemacht, als sich ums Coaching zu kümmern. Und ja, der Weg hat ihn in die NFL geführt. Und jetzt ist er Head Coach der Miami Dolphins. Und es ist, er hat wirklich 2 Jahre sich eingeschlossen, kann man sagen. Und das ist bei rausgekommen. Ich habe nichts als Respekt für das. Andere können das vielleicht dumm finden. Ich finde, dass, wenn jemand seinen da wirklich sagt, 2 Jahre, gib ihm, und dann kann man immer noch gucken. Wenn es nichts geworden wäre, hätte er was anderes gemacht. Also, das ist, ich finde das richtig, richtig toll. Und er ist richtig emotional geworden auf der Pressekonferenz. Also, er musste die Tränen zurückhalten. Und das fand ich sehr, 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 sehr schön. Einfach, weil das Menschlichkeit zeigt. Und auch, was ihm das bedeutet. Und einfach auch diese Ballast, der irgendwo dann abfällt. Ne? Ich habe sehr viele Kommentare auch da wieder gesehen, so wie er guckt. Und ich denke mir so, nein, jemand, der offen so umgeht und Emotionen zeigt, den kann im Prinzip, also den kannst du nicht wehtun, weil er zeigt auch im Prinzip, weil es wird ja, das wird ja als Schwäche ausgelegt, was es nicht ist, sondern es ist Stärke. Sich dahinzustellen, seine Emotionen da auch freien Lauf zu lassen und sich diesen Moment zu nehmen, ist absolute Stärke und hat nichts, aber auch gar nichts mit Schwäche zu tun. Jeder, der von euch sagen würde, das ist Schwäche, I don't know, macht den Podcast aus, weil irgendwas läuft bei euch schief. Aber das, ja, auf jeden Fall eine krasse Geschichte und es freut mich für ihn einfach menschlich auch, dass das funktioniert hat und zeigt aber auch, der Mann ist bereit, Opfer zu bringen. Ja, also das ist ja nicht so, dass das dann weggeht. sondern, oh, ich habe es jetzt gemacht und jetzt habe ich es geschafft, jetzt mache ich nichts mehr. Das funktioniert nicht. Dafür hat er auch seit im Prinzip 2012, seitdem er in der NFL ist, halt zu viel mit der NFL und dann auch als Head Coach bei Boston College zu tun gehabt. Ja. Aber gut, das dazu. Dann, jetzt kommt das zweite Zitat. I learned what it's like to hold people to an extreme level of accountability. I learned what toughness is about and I learned how to grind. I learned that you can't be afraid to coach guys. Every good player wants to be told what to do and how hard to do it. And you can't back down because they all want to get better. I learned how to win and unfortunately, I've taken some losses. But what I've learned, I'm going to get back up every single time. And so are those people that are around me every single day. Also, er hat gelernt, wie Leute accountable gehalten werden, also Verantwortung tragen und auch für ihre Taten Verantwortung übernehmen. Und ja, er betont da nochmal diesen Level of Grind, also wirklich, dass er da vor nichts zurückschreckt und die Leute auch coacht, auch wenn es manchmal hart ist, ja. Wir alle wollen besser werden und es gibt da unangenehme Gespräche, das kennen wir vermutlich alle, ne? Also sei es in der Schule, wenn man irgendwie mal eine schlechte Note geschrieben hat oder irgendwie Elternsprechtag und man kommt mit und dann kommt vielleicht was raus, wo man sagt, da hätte ich jetzt gehofft, dass das nicht so rauskommt, weil man sich irgendwie mal daneben benommen hat oder auch auf der Arbeit. Na, man versucht sein Bestes und manchmal klappt es nicht, aber man muss dann auch offen für Kritik sein und man muss auch einfach da Verantwortung übernehmen. Also das ist auch so einer meiner Core Beliefs. Also ich kann da einfach sehr stark relaten. Ich fühle mich da sehr verbunden zu solchen Worten, einfach weil das etwas ist, was ich auch finde, wo Leute dann wirklich, wenn sie zur Verantwortung gezogen werden für ihre Taten, das ist positiv als auch negativ. Also die Taten, ne? Das macht doch was möglich. Wenn ich weiß, dass ich die Sachen beeinflussen kann, das ist doch was grundweg erstmal Positives. Und ja, also das finde ich einfach gut und auch das anzuerkennen, dass es nicht immer alles funktioniert. Das ist einfach wichtig und richtig. Und das dritte: There are certain core beliefs that I really do believe in, like running the ball and being really physical up front. So, when they know we're going to run the ball, we're still going to run it well. Wir werden den Ball euch richtig in den Schlund drücken. Und wenn ihr den ersten Ball geschluckt habt, dann kommt der zweite gleich hinterher, so ungefähr. Ja, also ich finde es gut, dass er diese Toughness, diese Mentalität, so hey, wir laufen den Ball. Das würde ich ganz gerne aber dem OC überlassen. Ich finde das gut, dass er aber diesen Ton setzt. Ja, dass er sagt, wir sind ein toughes Football-Team und wir werden den Ball laufen und wir werden den Ball über euch drüber laufen. Weil wir einfach so eine up the trenches da ein richtiges Team haben und da geht's richtig ab. Ja, da geht's richtig los, das läuft richtig. Und dann, wenn wir im Laufen sind, dann viel Erfolg dabei, uns aufzuhalten. Ja, und das ist im Prinzip was, wo ich sage, cool, das ist eine klare Identität. Wir hatten eine klare Identität defensiv auch mit Brian Flores. Wir hatten eine klare Identität offensiv mit Mike McDaniel, auch mit Anthony Viva, kam jetzt defensiv auch mehr. Das war alles gut. Aber im Prinzip gab es keine einheitliche Richtung, in die wir gegangen sind mit dem Kader. Das war ein buntes Potpourri an Spielern, die viele positive, einige negative Sachen hatten, aber mehr auch nicht. Also das ist halt das, was ich auch jetzt so schätze. So Jeff Hafley und John Eric Sullivan sind on the same page. Die beide denken in die gleiche Richtung. Und das ist doch was einfach auch vieles einfacher macht in der Evaluation von Spielern. Und das muss man auch sagen. Beide haben ja so einen Background mit Spieler entwickeln und voranbringen. Und das ist doch das, was die Dolphins jetzt wollen. Also wir haben einen klaren Fahrplan. Das macht es für mich und auch für uns im Dolphins Drive Team, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung dazu sind, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, dass Jeff Hafley unser Head Coach ist, dass John Eric Sullivan unser General Manager ist. Man kann darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Aber dass wir eine klare Richtung haben und uns vorstellen, das sind die Spieler, auf die wir gucken müssen, hey, das ist doch super. Also für mich zumindest. Es ist halt, das könnte jemand sein, aber wir bräuchten eigentlich noch so einen im Team. Und jetzt wissen wir aber, in welche Richtung es gehen kann. Und ich wiederhole mich da jetzt zum 10. Mal. Ich mag diese Klarheit. So, jetzt werde ich noch ganz kurz anteasern unseren neuen Special Teams Coordinator und unseren Offensive Coordinator. Und dann gehe ich auf eure Fragen ein. So, die Fragen zuletzt. Rico, warum tust du uns das an? Na, wir haben Chris Tabor von den Buffalo Bills loseisen können. Chris Tabor ist ein sehr erfahrener Special Teams Coach. Der hat, ich glaube, in den letzten 15 Jahren war er 14 Jahre lang Special Teams Coach von verschiedenen Teams. Und einfach nur zum letzten Jahr mal, die Buffalo Bills waren eines von 6 Teams mit einem Return-Touchdown. Sie hatten einen der geringsten Touchback-Prozentquoten. Das ist positiv, weil du willst eigentlich immer irgendwie im Bereich von, eigentlich in den letzten 10 Yards landen oder halt bis zu 20 Yards immer noch gut. Du willst aber keinen Touchback, ne? Weil dann ist die Field Position besser. Und die Bills waren bei den Top 5 bei Yards per Return. Die Connection zu unserem Head Coach ist, dass die beiden 2014 und 15 in Cleveland zusammengearbeitet haben. Und bevor Chris Tabor bei den Bills war, war er bei den Panthers. Und die waren Nummer 6, 2022 und 2023 zusammengenommen in EPA. Also er hatte immer ein gutes Special Teams. Er hat, glaube ich, in seinen 14 Jahren als Special Teams Coach 3 All-Pro-Returner gehabt. Also das ist ja, zeigt ja auch schon vieles. Ja. Und er hat es auch als einer der wenigen geschafft, mehrere Leute gleichzeitig im Pro Bowl vom Special Teams zu haben. Also er ist da wirklich einer der besseren, ich will nicht sagen der besten Coaches, weil seine Special Teams sind super aggressiv. Sowohl bei den Bills als auch bei den Panthers gehörten seine Teams immer zu den Top 6, was Flaggen anging. Sowohl bei der Anzahl als auch bei den Yards, wobei das beim Special Teams natürlich immer sehr stark related, sehr stark miteinander verbunden ist. Das ist etwas, wo man wirklich drauf aufpassen muss, wo ich wirklich auch die Lupe drauf setze. Ich mache mir keine Sorgen, dass die Dolphins kein gutes Special Teams haben werden. Das Problem ist, wir werden im nächsten Jahr wahrscheinlich den schlechtesten Kader in so einem 5-Jahres-Punkt haben. Also wenn wir 2 Jahre zurückdenken und 2 Jahre vor, wird dieses Jahr im Prinzip unser schlechtestes Kaderjahr sein. Wir werden nicht viel Spielraum für Fehler haben. Und das gilt auch für Flaggen. Da werden ihm der ein oder andere wahrscheinlich so ein bisschen auch, oh, schon wieder Special Teams Flag. Aber das, was wir da rauskriegen, da muss man mal gucken. Aber sie waren ja Nummer 6 in EPA bei den Panthers mit ihm. Und das inkludiert Flaggen. Dementsprechend ist das okay. Es ist nicht cool. Ich wünschte, es wären weniger Flaggen. Aber wir haben da jemanden, der wirklich Ahnung hat von dem, was er da tut und wofür er verantwortlich ist. Dann kommen wir zu Bobby Slowik. Der kommt aus dem Shanahan Tree, war auch Teil von diesem legendären Washington Redskins, also es waren damals die Washington Redskins noch, die heutigen Washington Commanders, wo ja Shanahan, McVay, Mike McDaniel, Mike LaFleur, Matt LaFleur, alle drin waren. Er war auch dabei, 2013. Er war Defensive Assistant, war nicht in der Offense. Und er war im letzten Jahr auch unser Senior Passing Game Coordinator. Davor war er Offensive Coordinator bei den Texans. Und er hat aus CJ Stroud, jetzt war mir der Name kurz entfallen, den Rookie of the Year gemacht. Und ich muss gestehen, wenn ich mir CJ Stroud dieses Jahr angucke, die Texans haben es ja geschafft, hauptsächlich wegen ihrer Defense in die Playoffs, und dann hätten sie gegen die Patriots auch gewinnen müssen, wenn CJ Stroud nicht 10.000 Mal den Ball zu den Patriots geworfen hätte. Ja, also ich glaube, das ist aged gerade eher in die Richtung Bobby Slowik. Und viele sagen auch hier schon wieder, oh, der wirft ja nur Screens oder so. Schauen wir mal. Ja, aber wir haben hier auch eine klare Richtung. Chris Tabor hat Spieler entwickelt und sie zu Pro Bowlern gemacht. Bobby Slowik hat auch CJ Stroud zum Rookie of the Year gemacht. Er kann Quarterbacks entwickeln. Ja, und es ist auch gut, oder es gibt uns die Möglichkeit, dass Barry Butcher unser Offensive Line Coach bleibt. Jetzt sagt Rico, aber guckt euch mal seit 2024 an. Was ist denn mit Austin Jackson passiert, der solide spielt? Ja, Patrick Paul, starkes Jahr. Ja, also dafür, dass er jetzt erst das erste Jahr so richtig gespielt hat, war das gut und dafür war Barry Butcher verantwortlich. Brewer, ich weiß, da scheiden sich die Geister. Ich halte Brewer für einen der besten Center der Liga und das liegt auch an Barry Butcher. Ja, also wenn wir den halten, das wäre schon mal gut, weil ich glaube, dass der wirklich aus den Spielern mehr rausholt, beziehungsweise sie weiterentwickelt. Und das ist ja was, die Handschrift der neuen Miami Dolphins. Wir wollen unsere eigenen Spieler weiterentwickeln und wir wollen unsere eigenen Spieler irgendwann auch verlängern und nicht, ja, wir haben Tyreek Hill und Bradley Chubb geholt und bezahlen. Ja, jetzt ist für Christian Wilkins halt kein Geld mehr da. Oder für Robert Hunt. Ja, geil, toll. Kein Pick und kein Geld. Nice, läuft. Na, aber das ist jetzt ein bisschen sarkastisch und ist ein bisschen scharf. Aber der kommt aus dem Shannon Tree. Er hatte auch mit Hafley zu tun, 2017 und 18. Da war er nämlich Defensive Quality Control Coach und Jeff Hafley war dort Defensive Backs Coach. Also da haben sich die beiden auch schon gesehen. Na, und es ist halt gut, er war schon in Miami, er weiß, was abgeht. Und ich hoffe, dass er dadurch so ein bisschen Stabilität bei dem einen oder anderen offensiven Coach auch holt. Weil ich halte von dem Coaching-Staff durchaus immer noch was. War ja nicht alles schlecht, ne? Muss ja nicht jeder gleich, sondern ja. Aber wenn das nicht funktioniert, hey, nach einem Jahr kann man immer noch sagen, hat nicht funktioniert. Das passiert häufiger, als man denkt. Ich meine, wir hatten in 7 Jahren jetzt auf der anderen Seite, die nicht vor dem Headcoach waren, 6 verschiedene Koordinatoren in 7 Jahren. So, ne? Also da ein bisschen entspannt bleiben. Man muss einfach sehen, wie sich das dann entwickelt. Und ja, also ich glaube, dass das ein guter Griff sein kann. Wäre es meine erste Wahl gewesen? Vermutlich nicht. Glaube ich, dass das gut werden kann? Ja, aber auch hier, es ist eine klare Handschrift zu erkennen. Man möchte Spieler entwickeln und die Coaches sollen sich im besten Fall auch entwickeln. Und dann haben wir wirklich ein cooles System. Ob das alles so kommt, das sehen wir. Das ist natürlich der beste Case, der uns passieren kann, ist, also ich gehe jetzt einfach mal von hier in die Fragen rein, weil es waren mehrere Fragen für den mehrere Fragen waren dazu, hey, was glaubst du, ist für ein Zeitplan jetzt beim Rebuild, wie läuft es die nächsten Jahre, hat Ross überhaupt die Geduld? Zu der Frage zu Ross, er muss die Geduld haben, er hat die Entscheidung getroffen. Wenn er da jetzt nicht, also wenn er jetzt sagt in 2 Jahren, boah, das klappt alles überhaupt nicht, dann würde ich sagen, Steven, setz dich einfach in die Lounge und mach nichts mehr, weil das kannst du nicht erwarten. Er sollte schlau genug sein, das zu verstehen. Aber schauen wir mal. So, also 2026 ist ein klares Rebuild-Jahr. Ne? Also wir können damit rechnen, dass wir eine Culture implementieren werden. Wir werden die Lines aufbauen und wir werden einfach den Kader strukturell umbauen. Wir werden uns von eigenen Spielern trennen. Auch da kommt noch eine Frage. Da wird kann zu allem fragen. Es war so toll. Ja, auf jeden Fall wird dieses Jahr einfach man wird sehen, in welche Richtung wir gehen wollen. Und da bin ich sehr gespannt und dann auch sehr dankbar dafür, wenn es in die Richtung geht, die ich jetzt gerade denke, die es geht. Dann haben wir 2027. Und 2027 ist, wenn ich das aus heutiger Sicht sehe, ein Quarterback-stacked Jahrgang, also im Draft. Das heißt, die Dolphins werden, und das hat John Eric Sullivan ja auch gesagt, dass man eigentlich jedes Jahr einen Quarterback draftet, das ist doch auch cool, ne? Also mal irgendwie auch in Runde 3 mal einen Quarterback draften, man weiß ja nie. Die Dolphins haben ja halt Tannehill geholt in der ersten Runde und dann Tua in der ersten Runde. Und dann hat man sich irgendwie auf Siebtrunden-Picks eingelassen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ne? Das ist keine gute Strategie. da ist John Eric Sullivan ein bisschen anders drauf. Das mag ich. So, also ich gehe aber davon aus, dass wir in 2027 unseren Quarterback draften werden. Und da muss man gucken, wie gut entwickelt er sich. Und dann kann es sein, dass wir 2028 Contender sind. Dann haben wir, so, dann ist der Salary Cap bei uns wieder gesund. Dann kann man da strategisch vorgehen. Draftkapital sollte gut eingesetzt sein. Und dann soll, also 2028 ist das erste Jahr, wo man realistisch sagen kann, da sollten wir einen definitiv einen Winning Record haben und die Playoffs machen. Das ist, so sehe ich das. Das kann auch 2027 schon passieren. Ja, wenn wir die beste Wahl auf Quarterback treffen. Und da möchte ich sagen, das, was die Dolphins mit Jeff Heflin jetzt, was den Dolphins mit Jeff Heflin passieren kann, ist das, was die Bills haben. Mit Sean McDermott, der, also das, diese Pressekonferenz der Bills, das war ja ein Trauerspiel. Also tut mir Sean McDermott einfach leid, dass er gehen musste, weil offensichtlich war er nicht das Problem. Aber das, also eine Culture reinbringen, einen Rebuild leiten, das ist das, was Sean McDermott damals bei den Bills gemacht hat. Und das traue ich, muss ich den Leuten zutrauen. Wenn ich es denen nicht zutrauen würde, würde ich hier sitzen und sagen, ja geil, das wird alles scheiße die nächsten Jahre. Bin ich nicht. Ja, also kennt ihr mich, bin ich nicht, keine Lust drauf. Ich versuche, unsere Wege zu finden und zu sehen. Es kann sein, dass wir in 3 Jahren hier wieder sitzen, aber hey, mehr als versuchen können wir auch nicht. Ne? Dementsprechend kann es sein, wenn die Umstände, wenn alles perfekt läuft, dass wir in 2027 schon ein tolles Jahr haben. Realistisch gesehen ist das 2027, kann das immer noch holprig sein, aber man hat zumindest dann 2 Drafts gehabt. Man hat eine Free Agency gehabt, wo man sich punktuell dann besser verstärken kann, weil die Salary Cap Situation, da werden wir dann wahrscheinlich nochmal eine andere Folge zu machen, weil das wird echt tough sein, wie wir da jetzt mit wem und was machen, weil ja, es ist nicht so einfach, sagen wir es mal so, weil egal, wenn wir Tour cutten, faktisch können wir ihn nicht vor dem 1. Juni cutten, weil das kriegt man nicht aufgeholt, es sei denn, wir restructuren alles so ungefähr und adden noch irgendwelche Jahre auf die Verträge, um den Cap Space noch nach hinten zu schieben. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Dementsprechend, ja, ist das etwas, wo nicht passieren wird. Ja? So, also 2028 sollten wir einen Winning Record haben. Ich hoffe, die Frage ist damit so einigermaßen beantwortet. Ihr könnt gerne sehen, schreiben, wie ihr das seht oder was ihr euch wünscht. Da bin ich offen. Dann gab es die Frage, wohin mit Tua und kommt Malik Willis? Ja, wohin mit Tua ist eine gute Frage, wenn wir ihn getradet bekommen für Picks und nicht extra zahlen. Das wird nicht möglich sein, dann, ne, aber man muss gucken. Also, es gibt die Option, ihn zu cutten, es gibt die Option, ihn zu traden, es gibt auch die Option, ihn einfach auf dem Roster zu lassen. Ja, weil man sagt, ja, aber wenn man einen klaren Cut will, dann cuttet man ihn, dann hat man halt dieses und nächstes Jahr Dead Cap, nächstes Jahr hätte man sowieso Dead Cap, also da muss man halt mal gucken, was man will und wie sich das Ganze ausgestaltet. Da müssten wir dann mal zusammen mit Tobi oder so drauf gucken, um da eine klare Idee zu haben, aber das, also ich glaube, dass die Tage von Tua als Starter bei den Dolphins gezählt sind. Das glaube ich ganz gewiss, weil das würde mich doch stark wundern. Und vielleicht würde Tua das auch gut tun, weil Darren Waller meinte das schon, da steckt noch so viel Traumata bei Tua drin. Der ist im Training so anders und offensichtlich wird es bei den Dolphins so nicht mehr funktionieren können. Einfach, ne? Dann Malik Willis. Also der hat eine super kleine Sample Size, aber die war schon geil. Also ich hätte da richtig Bock drauf, wenn er aber jetzt einen 3-Jahres-Vertrag unterschreibt für 90 Millionen, da können die Dolphins nicht mitbieten. Das heißt, es kommt einfach darauf an, gibt der, also wie viel Geld wird er bekommen, von wem, ja, weil es gibt ja einige Teams, die jetzt auf Quarterback aktiv werden müssen, weil es gibt halt Mendoza im Draft, also ich bin da von allen nicht so ganz überzeugt, Mendoza, ja, aber von dem Rest bin ich überhaupt nicht überzeugt, also das, ja, sei es Ty Simpson oder sonst wer, da, nee, also nicht in den frühen Runden, sagen wir es mal so. Natürlich irgendwie dann 2., 3., 4, okay, aber nicht früh. Dementsprechend werden da andere auch aktiv sein. Und ja, wenn er uns einen Discount gibt, fair, dann cool. Und ich glaube, dass man den entwickeln kann. Ich weiß aber nicht, ob oder wie. Also da bin ich gespannt, aber es wäre sehr interessant, ihn bei den Dolphins zu sehen. Und er hat halt die Green Bay-Vergangenheit. Vielleicht kann es daher funktionieren. Ja, dann bleiben wir noch bei den Spielern. Und es gab zwei, drei Fragen, die in Richtung Ausverkauf gingen. Oder unser GM, sammelt der noch Picks ein? Oder machen wir jetzt gar nichts mehr, weil die ja so konservativ sind? Also, ich denke, Bradley Chubb ist Trade-Kandidat Nummer 1. Ich denke, dass wir ihn traden werden. Muss man mal schauen, für wie viel und wie das funktioniert. So, dann Hill wird man vermutlich einfach entlassen. Weil der ist verletzt. Ich glaube nicht, dass irgendwer Geld dafür oder Trade-Picks nochmal nimmt. Und da gibt es auch Garantien, die früh im Jahr, ich glaube im dritten Tag des Liga-Jahres fällig werden. Dementsprechend wird Hill wahrscheinlich schnell entlassen. Und dementsprechend wird man da keine Picks für bekommen. Tua, habe ich gerade schon gesagt, der glaube ich auch nicht dran, aber es, ne, wenn irgendwer wirklich, oh ja, wir wollen dann, wir wollen uns dieses Vorkaufsrecht sozusagen holen, dann kann das sein, aber ansonsten eher nicht. Minka Fitzpatrick wäre noch eine Möglichkeit, kann ich mir auch vorstellen. Kommt halt so ein bisschen darauf an, wie man, wie stark man jetzt umbrechen möchte und wo man sagt, die Person passt zu Miami, die Person passt nicht zu Miami. Da wird viel von Halfley und Eric Sullivan da abhängen. Und da muss man halt gucken, ob Fitzy in das Bild passt oder eben nicht. Und dann, ja, müsste man gucken, Austin Jackson müsste man vielleicht überlegen, was möchte man da machen. Der wird irgendwo evaluiert werden. Ansonsten haben wir da nicht mehr viel. Also, ich glaube nicht, dass jemand für Jason Sanders tradet. Die Verträge von Waddle und Sieler sind nicht tradebar. Im ersten Moment jetzt. Also nicht ohne, dass wir uns selber ins Fleisch schneiden. Und dadurch, dass Sully auch Cornerstones genannt hat im Interview, also auch da Joe Rogan, Podcast, beziehungsweise Interview mit unserem Head Coach, der war auch dabei, Rich Eisen, das ist sehr, sehr spannend, sagt auch was zur Tour, hört es euch an. Anderer Punkt, Sullivan hat mit der Franchise ein Interview geführt und da hat er Cornerstones definiert, das sind Brooks, Waddle, Paul, Achane und Brewer. Also ich glaube deswegen auch nicht, dass wir Waddle traden, also dafür müsste einer wirklich viel auf den Tisch legen. Ich glaube nicht, dass jemand First Round Pick plus jetzt gerade dafür bezahlen würde. In der Saison am Ende muss man mal gucken, wie alles läuft und was die bieten. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt erstmal ein Thema für das Front Office ist. Ja, und noch eine Frage, die zum Playcalling. Also er wird unser Defensive Playcaller werden. Der Defensive Coordinator soll aber auch viel von der Arbeit übernehmen. Also da ist dafür gesorgt, dass, also ich glaube schon, dass er sich auch mehr um die Head-Coaching-Sachen kümmern will und der Defensive-Coach relativ auch viel eingebunden wird und auch während des Spiels eingebunden ist in das Play-Calling, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also nicht so wie bei Flores, wo Flores, das ist der Weg, und ne, sondern da wird es auch mehr Integration geben. Wie groß das nachher aussieht, müssen wir alles anschauen. Ne? Können wir nicht so sagen, aber das ist, ja, zumindest schon etwas. Ja, das sind die Fragen, die ihr gestellt habt. Ich hoffe, ich habe sie euch gut beantwortet. Wenn nicht, wenn das zu wenig war, dann lasst es mich wissen. Und jetzt noch so ein paar Sachen. Was ist jetzt so los bis zum Super Bowl? Den schauen wir mal. Ne? Es ist diese Woche ist wieder Senior Bowl. Das heißt, da kann man mal reinschauen, wenn man sich mit den Spielern vom Draft sich befassen möchte. Ich denke, da kann man schon mal ein Auge auf die O-Line und D-Line werfen. Da gibt es immer ein paar interessante Punkte. Es gibt auch den Shrine Bowl. Das ist so eine kleine Variante, da auch mit nicht ganz so vielen High-Class-Spielern. Also das sind Sachen, wenn ihr euch zum Thema Draft-Coverage vielleicht schon mal irgendwie orientieren wollt. Vielleicht gibt es nächste Woche dazu eine Folge, wenn ich es schaffe, am Wochenende was reinzumachen oder da was anzuschauen. Ich glaube zwar eher nicht, aber vielleicht Aber ansonsten werde ich dann mich nächste Woche mit beschäftigen und dann vielleicht doch noch was sagen. Aber ich nehme euch gerade mit in meine Gedanken und dann schweife ich immer ab. Das will ich euch nicht antun. Genau, aber das ist vom Coaching Perspective und das ist auch das Positive, dass wir jetzt unseren Staff zusammen haben. Das heißt, unser Front Office kann da hinfahren und kann Spieler evaluieren. Jede Franchise, die noch einen Coach sucht, die haben keinen Coach. Das ist, also da kann der General Manager das alles machen, aber wenn es da gar keine Absprache gibt, ist das ja auch schwierig, sage ich mal. Und das finde ich gut. Die Dolphins haben sich wirklich gesputet in der GM-Suche und in der Coach-Suche, um jetzt auch an diesen Events aktiv teilzunehmen und dort klar Flagge zu zeigen. Das ist sehr, sehr positiv. Und das wollte ich auch noch gesagt haben. Und jetzt habt ihr eine Dreiviertelstunde, habe ich euch die Ohren voll genölt? Nein, natürlich habe ich sie nicht voll genölt. Wenn ihr Fragen, Wünsche habt, haut sie in die Kommentare, schreibt uns auf Instagram. Und mir bleibt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.